Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Verbrechen und Sprache. Wie Gesetzessprache Strafrechtslücken schafft. Ein Feature von Michael Reißenberger.
Die Unverständlichkeit der Rechtssprache, sie ist beabsichtigt. Das gehört zum Nimbus des Gesetzes. Diese ist kein Fehler, ist sie doch ihrem Wesen nach Herrschaftssprache. Wo kämen die Ministerialbeamten, Richter und hunderttausende Anwälte andernfalls hin?
So formulierte vor einem Jahrzehnt mit sicherer Aussicht auf Beifall der unbestritten geistreiche Essayist und einstige Revolutionstourist Hans Magnus Enzensberger. Ein literarischer Tiefschlag in die Magengrube der bürgerlichen Juristenkaste. Ob ernst gemeint oder vielleicht doch ein bisschen ironisch, ist nicht ganz klar. Uwe Wesel, Starprofessor der Rechtsgeschichte, propagierte den Grundsatz, alle Sprachgewalt geht vom Volke aus. Er betätigt sich in ausgesprochen lesbaren Büchern als Aufklärer über das Recht und die Juristen. In Jura für Nichtjuristen, wie eines seiner Werke heißt, beklagt er, die Juristen deuteten das Recht ideologisch, in objektiv falschem Bewusstsein. Ihre komplizierte Rechtssprache diene der Verhinderung öffentlicher Diskussion und damit demokratischer Kontrolle. Für ihn ist, mal salopp verkürzt, die Sprache der Juristen ein Verbrechen.
Diese Klischeevorstellungen verfangen immer noch in Feuilleton und Theater. Die Sprachwissenschaftler haben eine verständnisvollere Perspektive. So auch die Linguistin Dr. Antje Baumann. Ihre Arbeit im Bundesjustizministerium ist die Sprachprüfung von Gesetzesnovellen aus allen Ressorts, damit diese Texte möglichst verständlich in den Bundestag gehen.
Das ist auch bekannt, übrigens nicht beschränkt auf die Gesetzgebung, sondern überhaupt auf die Amtssprache, dass sie, ich sag jetzt mal, unnötig umständlich ist, ein bisschen verquast, ein bisschen veraltet, auch ein bisschen gespreizt und ein bisschen hoheitlich. All das kommt mit da hinein. Das ist auch nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, wie alt die wirklichen großen Rechtsbücher sind. Die wesentlichen Kodifikationen wie Strafgesetzbuch und bürgerliches Gesetzbuch sind sehr alt, über 100 Jahre. Wir können es nicht im Ganzen ändern, wir können immer nur Teile ändern. Das ist auch wichtig zu wissen für den Laien. Wir ändern ja nicht bestehende Gesetze, sondern nur die Gesetze, die neu gemacht werden. Manchmal nur ein Halbsatz, der Austausch von drei Wörtern im Strafgesetzbuch. Da können Sie nicht den Stil, den Ton, den Duktus, auch nicht den Satzbau des Ganzen verändern. Dann ist das nicht mehr dazu angetan, damit der Satz zum grammatischen Happy End findet. Dann setzen unter anderem wir ein, unsere Arbeit setzt dort ein, um zu sagen, das ist möglich, das in mehrere Sätze zu packen oder zu verschlanken, eine Ausrahmung vorzunehmen. Da gibt es verschiedene Techniken.
Es bleiben allerdings manche veraltete Begriffe zurück, die sozusagen Perücke tragen.
Dass der Sound alt ist, kann ja auch, ich spreche wieder als Sprachmensch, ein Signal sein, sogar ein starkes Signal dafür, dieser Text ist nicht von heute, dieser Text ist nicht von Menschen wie dir und mir, dieser Text ist wohl ein besonderer Text. Also gegen den Sound hätte ich gar nichts. Wir müssen nicht alle in der heutigen Zeit und in der kurztextartigen Verständigungsweise uns verständigen. Und an Wörtern wie Leibesfrucht, Beischlaf und so etwas hängen eben bestimmte Bedeutungseinheiten. Sie können nicht zum Beispiel, wenn Mann und Frau als Kategorien im Schwanken sind, und das sind sie durch die heutige Entwicklung in jeglicher Hinsicht, dann können Sie nicht im Recht so etwas wie, ich sage jetzt mal, die eine Person und die andere Person, ohne das Geschlecht zu nennen, wohnt der anderen bei, das können Sie nicht einfach durch haben Sex miteinander ersetzen. Denn es hat andere Folgen und andere Mitbedeutungen und Voraussetzungen. Und da merken Sie, dass eine einfache Modernisierung nicht greift.
Nur mit einem Federstrich kann man also ein Gesetz nicht leicht oder verständlich oder viel besser als vorher machen. Darauf weist Dr. Antje Baumann entschieden hin. Eine Steuererklärung auf dem Bierdeckel funktioniere ja auch nicht.
Die andere Sache ist zu wissen, dass der Jurist sagt, keine Norm ist je allein. Das klingt so ein bisschen romantisch. Also keine Norm, keine gesetzliche Regelung hängt allein in der Luft und kann also auch nicht allein verändert werden. Die gesamte Rechtsnorm bildet einen riesengroßen Teppich oder ein riesengroßes Geflecht. Übrigens die Wortbedeutung von Text, Textus, das Gewebe, das Geflecht. Ich kann nicht an einer Stelle ziehen und denken, dass ich nichts bewirkt habe, es wird Folgen haben. Und so müssen wir mit sehr viel Vorsicht und mit sehr vielen Partnern an jede einzelne Norm herangehen.
Komplexe Wissensgebiete sind nur mit Fachsprachen halbwegs zu durchdringen, gleich ob es sich um Atomphysik, Zoonosen oder eben die Rechtswissenschaft handelt. Uwe Wesels Kritik, dass die deutsche Rechtssprache von der Standard- und Schriftsprache der oberen Mittelklasse herkomme und eine Barriere für den weniger privilegierten Bürger sei, trifft ähnlich auf die ebenfalls von der oberen Mittelschicht bestimmte Literatur und Wissenschaft zu. Es ist eine Eigenschaft der hochdeutschen Sprache insgesamt, die kann man nicht einfach auf den Müllhaufen der Sprachgeschichte werfen. Heutzutage liegt im Übrigen das ganze Rechtsgeschehen für die Bürger näher. Nur noch einen Klick weit entfernt, dank der Dolmetscherdienste auf Serviceseiten von Medien, Behörden, Berufsverbänden, Mieter- und Verbrauchervereinen. Und der Vorwurf an das Juristenkartell, öffentliche Diskussionen über ihre Definitionsmacht zu verhindern?
An dieser Stelle lohnt der genaue Blick auf das Strafrecht. Verbrechen und Sprache, das ist nämlich ein eigenes Kapitel. Wobei im strengen Sinne des Gesetzes nicht nur Verbrechen, sondern alle Delikte, auch die weniger schweren Vergehen und Ordnungswidrigkeiten, dazugezählt werden müssen. Hier gibt es die selten gewürdigte Selbstverpflichtung des Rechtsstaates, die er sich schon vor mehr als 100 Jahren ins Strafgesetzbuch schrieb. Ein sehr spezielles Versprechen an alle Bürger, die vorm Strafrichter stehen. Dessen Gesetzesauslegung im Zweifelsfall für den Angeklagten Haft oder Freiheit bedeutet.
Die Gerichte dürfen einen Straftatbestand nicht zum Nachteil des Bürgers analog anwenden, das heißt auf Sachverhalte anwenden, die der Wortlaut nicht mehr erfassen kann. Und diese Wortlautgrenze ist etwas, das zugunsten des Bürgers zu ziehen ist. Und da hat dann tatsächlich das Interesse des Bürgers Vorrang vor dem des Gesetzgebers.
Der Regensburger Professor Tonio Walter beschreibt hier das sogenannte Gesetzlichkeitsprinzip. Das deutsche Strafgesetzbuch schreibt es in seinem Paragraphen Nummer 1 allen Richtern ins Gewissen.
Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die Tat begangen wurde.
Und das hilft auch schon mal Beschuldigten, die sich auf unsaubere Weise Vorteile verschafft haben. Wie einst dem allzu findigen Mann zu Beginn der Zeit der Elektrifizierung von Privatwohnungen. Er hatte für seine Wohnung am Stromzähler vorbei elektrische Energie kostenfrei abgezapft. Prompt setzte es eine Anklage wegen Diebstahls. Die Strafrichter der unteren Instanzen bestraften den Mann. Doch in letzter Instanz beim damaligen Reichsgericht sah man näher hin. Professor Tonio Walter zitiert dieses Musterurteil aus der Feder des Reichsgerichts noch aus Kaiserzeiten, bei dem es einen überraschenden Freispruch gab.
Weil das Reichsgericht, das darüber in letzter Instanz zu entscheiden hatte, gesagt hat, dass Strom keine bewegliche Sache sei und der damalige Diebstahlstatbestand konnte nur die Wegnahme beweglicher Sachen erfassen. Und das Gesetzlichkeitsprinzip, das verlangt, dass nur ein Verhalten bestraft wird, das der Gesetzeswortlaut noch erfassen kann. Und das hat das Reichsgericht damals für diese Entziehung elektrischer Energie verneint. Das hat dann dazu geführt, dass der Gesetzgeber einen neuen Straftatbestand geschaffen hat, Entziehung elektrischer Energie, heute 248c.
Die Richter haben damals sehr gewissenhaft nach allgemeinem Sprachverständnis entschieden. Eine bewegliche Sache ist nur ein Gegenstand, den man körperlich greifen kann. Doch elektrische Energie fließt durch ein Kabel, ist etwas unsichtbar Körperloses. Das Gesetzlichkeitsprinzip wurde hier in einem öffentlichkeitswirksamen Fall verdeutlicht. Ein tragender Grundsatz des Rechtsstaats, der ja im Klassenstaat des Kaiserreichs nur lückenhaft installiert war. Und gegen dieses geradlinige Urteil spricht nicht, dass später auch die Justiz im verbrecherischen NS-Reich so schwere Schuld auf sich lud.
Vor 70 Jahren hat der Parlamentarische Rat auf dieses Juristenversagen im Grundgesetz bewusst reagiert. Dasselbe Gesetzlichkeitsgebot wie im Strafgesetzbuch wurde nunmehr den Gerichten der neuen Demokratie wortwörtlich als unabänderlicher Grundsatz zur Berufspflicht gemacht. Nur sprachlich exakt und inhaltsgewiss zu urteilen heißt auch, rechtlich korrekt zu urteilen. Der ganz wichtige, oft unterschätzte Nebeneffekt des Gesetzlichkeitsprinzips wird hier sichtbar. Es stärkt die Kommunikation von Gesellschaft, Gerichten und Gesetzgeber über Strafbestimmungen, Rechtssprache und Urteilspraxis. Und es gibt sehr viele Fälle, die zeigen, wie in den vergangenen Jahrzehnten eine sprachkritische Haltung im Dialog der Juristen inzwischen eingeübt wurde. Auch dann, wenn das Ergebnis einem Angeklagten mal nicht gefällt.
Asche bringt Asche. In vielen deutschen Städten und Gemeinden flog in den vergangenen Jahrzehnten eine üble Praxis auf, als die Krankenkassen kein Sterbegeld mehr zahlten. Daraufhin wurden immer mehr Feuerbestattungen durchgeführt, die weniger kosten als Erdbestattungen. Sie brachten in den vergangenen beiden Jahrzehnten etliche Mitarbeiter von Krematorien vor die Schranken von Strafgerichten. Ihr allzu luxuriöser Lebenswandel hatte sie verraten. So etwa auch den Hamburger Krematoriumsmitarbeiter, der irgendwann auffiel, weil er mit einer Luxuskarosse vorfuhr, um dort seinem Dienst an der Einäscherungsanlage nachzugehen. Er und seine Kollegen harkten regelmäßig die Metallreste aus der Brennkammer und nahmen sie an sich. Störung der Totenruhe in Tateinheit mit Verwahrungsbruch war der Strafvorwurf. Bei Hausdurchsuchungen wurden Zahngold aus Kremierungsrückständen und erhebliche Geldbeträge gefunden, sowie Unterlagen über Verkäufe von Edelmetall. Wenigstens eine 250.000 Euro hatte der Mann so nebenbei auf die Seite gebracht. Sein Anwalt berief sich darauf, sein Mandant sei sich keiner Schuld bewusst.
Sogar in der Kantine hing eine Visitenkarte des Goldaufkäufers. Und es hingen dort auch die Urteile der Oberlandesgerichte Bamberg und Nürnberg, aus denen sich ergab, dass die Entnahme des Restgoldes kein Diebstahl ist und dass der Zahngold herrenlos ist.
Den juristischen Wendepunkt brachte das Urteil des Bundesgerichtshofs.
Die strafgesetzlich geschützte Totenruhe werde durch eine unbefugte Wegnahme von Körperteilen oder Totenasche gestört. Auch das Zahngold zähle als Teil der Totenasche als Menschenrest. Auch wenn die Wertgegenstände in der Asche mit dem Tod des Eigentümers herrenlos geworden seien, dürfe ein Angestellter des Krematoriums nicht einfach zugreifen.
Damit widersprach der BGH anderslautenden Urteilen der unteren Gerichte, die nur pulverige Rückstände aus pflanzlichem und organischem Material als Asche hatten einordnen wollen. So gebe es der Wortsinn seit hunderten Jahren vor. Doch der Bundesgerichtshof meinte, das sei sprachlich zu eng gefasst.
Als Asche sei schlicht ein Verbrennungsrückstand gemeint, zu dem auch festere Bestandteile wie Goldzähne oder künstliche Hüftgelenke gehörten. Diese könnten nicht ohne Verletzung der Körperintegrität entfernt werden, gleich ob Erd- oder Feuerbestattung, für die das Gleiche gelten müsse.
Man kommt schon ins Grübeln. Metallklumpen als Asche? Ob der BGH wirklich damit das allgemeine Sprachgefühl traf? Der BGH formuliert selbst, dass er sich hier an die äußerste Wortlautgrenze herangetastet hat. Immerhin ist dieses Urteil unter dem Druck des Gesetzlichkeitsgebots auch ein wichtiger Denkanstoß an den Gesetzgeber. Denn das Urteil deckt auf, wie viele Dinge sich nach wie vor in rechtlicher Grauzone bewegen. Wer genau hat das Aneignungsrecht für die Wertgegenstände in der Asche? Sie sind ja rechtlich gesprochen nach dem Tod des Eigentümers herrenlos. Ist es der Betreiber des Krematoriums? Muss er nicht zumindest die Angehörigen des Verstorbenen fragen? Und überhaupt, was ist denn zur augenblicklichen Praxis zu sagen, dass die Krematorien heute im eigenen Interesse ihrer Angestellten ausdrücklich damit beauftragen, die Verbrennungsrückstände angeblich nach Wertgegenständen durchzuharken, ehe sie zur Knochenmühle gebracht werden? Ob im privaten Interesse oder im Interesse des Krematoriums gehakt wird, ist das nicht in beiden Fällen ein Eingriff in die Totenruhe? Und die Krematorien bestimmen heute selbst, welchen karitativen Zwecken die Erträge aus Zahngold und Schmuck zugeführt werden. Wer davon profitiert, wird aber oftmals nicht offengelegt. Der Gesetzgeber sollte sich um diese heiklen Themen kümmern.
Auch wenn Gesetze nicht bis ins Detail gehen, sondern eher wie eine Landkarte nur ungefähr den Weg der Gesetzesauslegung zeigen, das Straßenverkehrsrecht ist ein gutes Testfeld, um die Wirksamkeit des Gesetzlichkeitsgebots zu studieren. Es ist ein juristisches Massengeschäft. Hier sind Millionen Bürger oft auch gut rechtlich orientiert. Verkehrsverbände und Rechtsschutzversicherungen stärken ihnen den Rücken. Also man guckt den Richtern hier genau auf die Finger.
Stichwort Trunkenheit im Verkehr. Nach § 316 Strafgesetzbuch wird bestraft, wer im Verkehr ein Fahrzeug führt, wenn er im Alkoholrausch und damit fahruntüchtig ist.
Vielen Autofahrern wurde deshalb auch die Fahrerlaubnis schon dann entzogen, wenn sie sich betrunken hinters Steuer gesetzt, den Motor angelassen, aber das Fahrzeug noch nicht in Bewegung gesetzt hatten. Für die Polizeiarbeit war das bequem. Man konnte sich unauffällig auf einem Parkplatz vor der Kneipe postieren und hatte schnell für die Kriminalstatistik ein paar Führerscheininhaber als Gesetzesbrecher eingefangen. Die sahen das wiederum als unliebsame Wegelagerei an. Diese weit verbreitete Polizei- und Gerichtspraxis stellte dann der Bundesgerichtshof ab. In dem Musterfall hatte sich der fahruntüchtige Mann erstmal an Steuer gesetzt und den Motor gestartet, war aber nicht losgefahren, sondern hatte sich von seiner Frau dann wohl überreden lassen, das Auto doch stehen zu lassen. Der Motor war dann schon wieder aus, noch ehe die Polizei an die Scheibe klopfte. Trunkenheit im Verkehr? Die Bundesrichter sahen genauer hin.
Wenn im Gesetz von Fahrzeugführen die Rede sei, dann habe das in der Umgangssprache laut Duden und anderen Wörterbüchern den Sinn, dass hier ein Auto schon in Bewegung gesetzt wurde. Erst damit trete eine Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Hier waren aber die Räder erst gar nicht ins Rollen gebracht worden. Und auch wenn das Drehen des Zündschlüssels als sogenanntes unmittelbares Ansetzen zur Abfahrt angesehen werden könnte, sei das noch nicht strafbar. Das sei bestenfalls eine Art Versuch, kein vollendetes Delikt.
Dazu muss man wissen, dass der Versuch einer Straftat nur dann geahndet werden darf, wenn das ausdrücklich im Strafgesetzbuch so geschrieben steht. Die Bundesrichter wiesen in diesem Fall darauf hin, dass der Gesetzgeber sehr bewusst seine Worte vom Fahrzeug führen, also bereits Fahren des Fahrzeugs, gewählt hatte. Bei der Gesetzesberatung hatte man sich auch ganz ausdrücklich gegen die Strafbarkeit einer nur versuchten Trunkenheitsfahrt entschieden. Damit war der Freispruch klar. Und die Polizei konnte nicht mehr ganz so mühelos Fahrverbote in die Kriminalstatistik schreiben. Das Urteil endete mit der süffisanten Bemerkung:
Die Polizei erhalte nunmehr die Möglichkeit, durch rechtzeitiges Eingreifen Straftaten zu verhindern.
Manchmal fällt eine Gesetzlichkeitsüberprüfung auch aus. Aber sie wäre der richtige Hebel, um mal endlich zu klären, wann denn ein Autofahrer Schrittgeschwindigkeit eingehalten oder überschritten hat. Je nach Gerichtsbezirken werden mal 5 bis 7 Stundenkilometer, mal 15 oder deutlich unter 20 Kilometer pro Stunde genannt. Das schaffen kaum Profis im Gehersport. Diese Unterschiede sind mehr als ärgerlich, da je nach Differenz zwischen gefahrener und erlaubter Geschwindigkeit höchst unterschiedliche Sanktionen drohen. Wie viele unberechtigte Fahrverbote werden aber wohl bis zu einer verbindlichen Klarstellung ausgesprochen? Wie viel überhöhte Bußgelder werden bis dahin kassiert? entschädigt der Staat den Bürger später für unrechtmäßig angeordnete Fahrverbote und dürfte der Bürger Anträge auf Wiederaufnahme des Verfahrens stellen?
Ein weiteres Beispiel. Wann wird das Entfernen eines Autofahrers vom Unfallort als Unfallflucht gewertet? Durch diese Strafvorschrift soll ja sichergestellt werden, dass ein Unfallgeschädigter den Unfallverursacher benennen und den Hergang des Unfalls nachweisen kann, um später seinen Schadensersatz zu bekommen. Sogar das Bundesverfassungsgericht sah sich vor 12 Jahren durch das Gesetzlichkeitsgebot gezwungen, die kleinen Brüder am Bundesgerichtshof in einer speziellen Fallkonstellation zu korrigieren. Im Mittelpunkt stand da ein Autofahrer, der wohl nicht gemerkt hatte, dass seine rasante Fahrt über eine Splittpiste Steinchen aufwirbelte und damit die Karosserie eines überholten Fahrzeugs sozusagen punktierte. Der Fahrer des beschädigten Autos hat den Überholer später bei einer Tankstelle wiedergesehen und angesprochen. Doch der stieg in sein Auto und verschwand gleich wieder.
Die Frage war hier, hatte der Fahrer, der vom Unfall nichts bemerkt hatte, eine nachträgliche Pflicht, die erforderlichen Feststellungen zur Person und zum Hergang der splitterreichen Überholungsfahrt zu ermöglichen? Eine solche gesetzliche Pflicht besteht nämlich für alle, die sich in besonderen Fällen zunächst berechtigt oder erlaubt von einem Unfallort entfernt haben, etwa weil sie einen verletzten Radfahrer schnell ins Krankenhaus bringen oder auch weil sie bei einem Bagatellschaden allzu lange auf die Polizei warten müssen. Dann muss ein Fahrer allerdings sozusagen zum Ausgleich für diese gesetzliche Ausnahmegenehmigung nachträglich die nötigen Feststellungen ermöglichen. Aber muss das auch für einen gelten, der vom Unfall gar nichts bemerkt hatte und der sich deshalb auch nicht in der Pflicht sah, wenn ihn, wie im erwähnten Fall, ein anderer später bei einer Tankstelle anspricht? Die Verfassungsrichter sagen nein und werfen damit eine jahrzehntealte Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um. Man könne schon sprachlich nicht ein berechtigtes Entfernen nach einem Unfall mit vorsatzlosem Entfernen, also ohne Kenntnis des Unfallgeschehens, gleichsetzen. Wer vom Unfall nichts bemerkt habe, könne dann auch gar nicht erkennen, mit welcher Antwort man sich vielleicht schadet.
Im Jahr 1986 gab es vor vielen Kasernen mit Raketenstützpunkten das gleiche Bild. Sitzblockaden in Mutlangen, Heilbronn und Großengstingen.
Ich darf Sie bereits wie schon zum wiederholten Male auffordern, hier die Fahrbahn zu räumen. Ihr Verhalten stellt jetzt eine Nötigung dar im Sinne des Strafgesetzbuches. Und ich fordere Sie jetzt ultimativ zum letzten Mal auf, diese Fahrbahn hier freizumachen und die Durchfahrt dieser Fahrzeuge zu ermöglichen.
Wir werden hier weiterhin sitzen bleiben. Sie wissen, wir bleiben gewaltfrei. Wir werden uns nicht wehren, wenn Sie uns wegtragen. Und ich hoffe, Sie wissen auch, warum wir hier sitzen und respektieren das auch.
Bürger und Polizisten im harten, doch auch respektvollen Dialog. Verstößt die Sitzblockade gegen das Verbot der Nötigung, § 240 Strafgesetzbuch?
Wer einen anderen rechtswidrig mit Gewalt oder durch Drohung mit einem empfindlichen Übel zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung nötigt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Rechtswidrig ist die Tat, wenn die Anwendung der Gewalt oder die Androhung des Übels zu dem angestrebten Zweck als verwerflich anzusehen ist.
Für einen Passanten, der die Blockade besichtigt, steht das Urteil schon fest. Kenntnis der Paragraphen kann man ihm nicht absprechen. Er ist Richter von Beruf, aber auch persönlich sah er sich provoziert.
Sie nehmen das Demonstrationsrecht für sich in Anspruch, damit gleichzeitig eine Straftat zu begehen. Nicht? Das nehmen Sie in Kauf.
Wir meinen, dass es kein Verbrechen ist, was wir hier machen.
Im täglichen Leben jeder Mensch nur das machen würde, was jetzt gerade für richtig hält, dann hätten wir überhaupt keine Ordnung mehr.
Wir machen doch nicht irgendwas, wir setzen uns doch nicht irgendwo hin. Wir wollen doch keine Leute hier belästigen, die harmlose Bürger sind. Hier geht es darum, dass hier Soldaten Atomwaffen bedienen. Hier sind 6 Lenz-Raketen. Das ist 12-mal Hiroshima. Ich kann mir nicht einmal Hiroshima vorstellen, geschweige denn 12-mal.
Ja, aber schauen Sie her, wenn das jeder Mensch machen würde.
Dieser Richter hatte später in seinem Gerichtssaal das Sagen, wie andere seiner Kollegen auch. Tausende Demonstranten, junge und alte, prominente und unbekannte, wurden wegen Beteiligung an den Sitzblockaden als Nötiger wegen Gewaltanwendung verurteilt. Meist zu Geldstrafen. 10 mal 30 Tagessätze war das Maß. Je nach Einkommen kamen dabei mal 100, mal mehrere tausend Mark heraus.
Man stützte sich hier auf Kernsätze eines Urteils, mit dem der Bundesgerichtshof im Jahr 1969 erstmals den Stab über eine Sitzblockade von Kölner Studenten brach. Das Lepple-Urteil, benannt nach dem damaligen Studentenführer Klaus Lepple, später als erfolgreicher Reiseveranstalter ein wohlbestallter Bürger. Als Vorsitzender des ASTA, des Allgemeinen Studentenausschusses der Kölner Universität, und Vorsitzender des Rings christdemokratischer Studenten, RCDS, hatte er zu einer Sitzdemonstration gegen eine drastische Preiserhöhung der Kölner Verkehrsbetriebe aufgerufen. Die Studenten blockierten den Straßenbahnverkehr an 2 Kreuzungspunkten, sitzend und stehend, bis sie von Wasserwerfern und berittener Polizei vertrieben wurden. Der Bürgerschreck mit CDU-Parteibuch schilderte später schon fast genüsslich die Atmosphäre, als er vor die Gerichtsschranken des Bundesgerichtshofs zitiert wurde.
Man sieht die Herren ja da sitzen in ihren Roben und gutes zugegebenermaßen, es war ein schwüler Tag, aber das ist ja nicht unbedingt ein Grund, dann einzunicken. Ich kann nur sagen, mein Eindruck war eben, das interessierte im Grunde genommen nicht mehr. Der hätte plädieren können, wer wollte, was ich ja dann hinterher auch zumindest in dem, ich meine doch sehr verräterischen Satz des Gerichtsvorsitzenden niedergeschlagen hat, wo es heißt, der Bundesgerichtshof oder der Senat ist nicht bereit, ein Sonderrecht für Studenten zu schaffen. Da hat man im Grunde genommen mit deutlich gemacht, dass es gar nicht so sehr darum ging, hier eine möglicherweise sehr knifflige und schwierige Rechtsfrage nun durch das oberste Gericht zu lösen, sondern dass es hier mal darum ging, eine Flagge zu zeigen im Sinne noch des Obrigkeitsstaates. Und hier setzen wir ein Zeichen und wir gehen auch davon aus, dass hier jetzt in Folge aufgrund dieses Urteils entsprechend Urteile von den nachgeordneten Gerichten gesprochen werden.
Kernsätze des Lepple-Urteils:
Mit Gewalt nötigt, wer psychischen Zwang ausübt, indem er auf den Gleiskörper einer Schienenbahn tritt und dadurch den Wagenführer zum Anhalten veranlasst. Dem Grundgesetz lässt sich nicht die Befugnis entnehmen, die Wirkung von Demonstrationen durch Gewaltakte zu erhöhen. Die Anerkennung eines solchen Demonstrationsrechts liefe auf die Legalisierung eines von militanten Minderheiten geübten Terrors hinaus, welche mit der auf dem Mehrheitsprinzip fußenden demokratischen Verfassung und mit den Grundsätzen der freiheitlichen demokratischen Grundordnung schlechthin unverträglich ist.
Kernsätze, verfasst vom Bundesgerichtshof 1969. Starke, stärkste Worte, die vermuten lassen, hier wehrten sich nicht Studenten gegen höhere Straßenbahnpreise, sondern hier wäre mindestens eine Bürgerkriegsarmee im Anmarsch. Es handelte sich aber um eine Sitzblockade, weil tausenden Studenten die Fahrpreiserhöhung ein Loch in den Geldbeutel schnitt. Der Straßenbahnfahrer musste anhalten, um die Mitbürger nicht totzufahren. Und eben diese Einwirkung auf das Nervenkostüm des Straßenbahnfahrers wird als gewaltsam gedeutet. Man nannte das unter Strafrechtlern
Vergeistigung oder Entmaterialisierung des Gewaltbegriffs.
Im Klartext: Der Begriff verlor jede feste Substanz. Die Strafjustiz hat im Lepple-Urteil beim Kölner Straßenbahnstreik und später auch bei den Sitzblockaden vor den Raketenstandorten das Gesetzlichkeitsgebot missachtet. Das stellte schließlich 25 Jahre später das Bundesverfassungsgericht fest. Es schrieb der Strafjustiz in Stammbuch:
Der Begriff der Gewalt werde bei dieser Auslegung nach Art des Lepple-Urteils geradezu entgrenzt. Bei dieser konturlosen Auslegung ließe sich nicht mehr mit ausreichender Sicherheit vorhersehen, welches körperliche Verhalten, das andere psychisch an der Durchsetzung ihres Willens hindert, verboten sein soll und welches nicht. In demjenigen Bereich, in dem die Gewalt lediglich in körperlicher Anwesenheit bestehe und die Zwangswirkung auf den Genötigten nur psychischer Natur sei, wird die Strafbarkeit nicht mehr vor der Tat vom Gesetzgeber, sondern nach der Tat im konkreten Fall vom Richter aufgrund seiner eigenen Überzeugung von der Strafwürdigkeit eines Tuns bestimmt. Das eröffne beträchtliche Spielräume bei der Strafverfolgung von Nötigungen. Das habe sich in der Vergangenheit auch gezeigt.
Obrigkeitsstaatliche Richterallüren waren damit spätestens passé. Ein Epochenwandel.
In der Strafjustiz wird freimütig und oft öffentlich um richtiges Sprachverständnis und die korrekte Anwendung des Rechts gefochten. Von diesen Auseinandersetzungen profitieren der Rechtsstaat und die Bürgerfreiheit. Sprache im Strafrecht ist jedenfalls heutzutage entgegen allen Klischees also nicht mehr das Waffenarsenal einer abgehobenen Juristenelite, die sich einigelt.
Nachspann.
Ausgerechnet beim schwersten Delikt, dem Mordparagraphen, ist bislang fast jeder Reformimpuls verpufft. Das Mordmerkmal der Heimtücke etwa wird schon seit Jahrzehnten diskutiert. Es hält die drakonische lebenslange Freiheitsstrafe eigentlich auch für die körperlich unterlegene Ehefrau bereit, selbst wenn die nach langem Martyrium keine andere Möglichkeit sah, als ihren gewalttätigen Ehemann zu vergiften, hinterrücks zu erstechen oder sonst wie quasi aus dem Hinterhalt ums Leben zu bringen.
Der Bundesgerichtshof hat vor mehr als 40 Jahren diese sogenannten Haustyrannenfälle mit einem juristischen Kunstgriff zu einer Tat mit erheblich reduzierter Strafandrohung herabgestuft. Die Politik traut sich aber bis heute nicht an eine Reform dieses in vielfacher Hinsicht problematischsten Strafparagraphen. Zuletzt hatte im Jahr 2015 Justizminister Maas eine Neuordnung der Paragraphen zu den Tötungsverbrechen vorgeschlagen. Der Vorstoß versandete erwartungsgemäß. Wenn der Gesetzgeber ausfällt, kann auch eine problem- und sprachbewusste Richterschaft nichts ausrichten.
Verbrechen und Sprache, wie Gesetzessprache Strafrechtslücken schafft, das war ein Feature von Michael Reißenberger. Die Redaktion hatte Carsten Burtke, die Regie Klaus-Michael Klingsporn. An der Technik saß Ralf Perz. Es sprachen Frauke Pohlmann, Thomas Holländer und Max Volker Martens.